Schön zur Ruhe, oder?
Ich unterbreche sie jetzt. Aber wir brauchen Ruhe. Wenn wir hochkonzentriert arbeiten wollen oder müssen, dann brauchen wir Ruhe um uns. Dann kann kein Trubel um uns herum sein. Ich brauche aber auch Ruhe, zum Beispiel, wenn ich Kopfweh habe. Oder wenn ich mit Fieber im Bett liege, dann muss es dunkel und ruhig sein. Sonst ist das unangenehm. Wo braucht ihr Ruhe in eurem Leben? Und ihr müsst jetzt nicht ruhig sein, ihr dürft reden. Wo braucht ihr Ruhe in eurem Leben?
Beim Nachdenken.
Beim Nachdenken, ja. Das geht mir auch so.
Wenn ich auf Gottes Stimme
höre. Ja, den auch. Und beim Schlafen, habe ich noch gehört. Oh ja. Ja.
Beim Betten.
Also wir haben es ja. Immer wieder. Ja. Ja. Wir haben wirklich so ein Bedürfnis nach Ruhe. Immer wieder in unserem Leben. Den ganzen Tag Hektik, Lärm, Stress. Und dann am Abend einfach mal Ruhe, oder? Das ist etwas Wichtiges. Die ganze Woche immer unter Strom und dann am Wochenende einfach mal ein bisschen Ruhe. Herrlich. Es gibt ein gutes Video zu der Ruhe. Der Schweizerische Versicherungsverband hat das Video gemacht. Genau, wir brauchen generell mal PowerPoint, das ist gut. Und die gestern am Frauenmorgen waren, die haben es hier schon gesehen, aber es hat nicht nur zu dem Thema gut gepasst, es passt eben auch zu dem Thema heute super. Und es sind ja nicht alle am Frauenmorgen gewesen, oder? Dann darf ich es zeigen. Also, Film ab.
Hallo, mein Name ist Stefan Sutter und Sie fragen sich vielleicht, was das soll. Tatsache ist, ich habe einen wichtigen Job. Also, ziemlich wichtig. Mehr oder weniger. Ohne mich geht da nichts. Darum ist die Arbeit immer ein bisschen bei mir. Man weiss halt nie, wenn es einen braucht. Man muss parat sein, wenn man nach oben will. Wichtig ist einfach, dass man Geschäft und Freizeit trennt. Hallo? Hallo? Arbeit ist ja nicht alles. Man braucht auch Ausgleich. Trotzdem muss man natürlich parat sein. Das ist nicht immer einfach. Aber ich glaube, ich habe das ganz gut im Griff.
Ja, Ruhe ist ein kostbares Gut. Doch ich glaube, wir haben ein bisschen verlernt, mit dieser Ruhe umzugehen. Und man könnte sagen, die Welt ist erfinderisch. Den ganzen Tag werden wir mit Musik beschallt. In jedem Laden wirst du mit Musik beschallt. Das gehört dazu. Und mir ist noch etwas anderes aufgefallen, und vielleicht euch auch. Die neue oder die nächste Generation, die hier wächst, Teenies, die Jungen, Entschuldigung, wenn ich euch jetzt erwähne, die haben fast immer Kopfhörer an. Unterwegs, beim Laufen, im Zug, immer. Und ich habe mich schon mal gefragt, können die echt gar nicht laufen ohne Kopfhörer? Brauchen die das? Man weiss es nicht. Auf jeden Fall staune ich die ständige Beschallung. Ich könnte das gar nicht, das wäre sehr unangenehm. Aber anscheinend entwickelt sich das weiter, dass die Ruhe fast nicht mehr aushalten. Und die nächste Generation tut dem noch aktiver begegnen als vielleicht mehr. Den ganzen Tag werden wir mit Informationen, mit Reizen für unsere 5 Sinn versorgt, sodass unser Verstand, unser Hirn fast nicht mehr zur Ruhe kommen kann. Und manchmal habe ich das Gefühl, eben, wir sind auch ein bisschen auf der Flucht vor der Ruhe. Es scheint, als gäbe es auch zu viel Ruhe im Leben Und das halten wir eben auch fast wieder nicht aus. Und das ist so ein bisschen unser Dilemma. Wir sehnen uns nach Ruhe. Und wenn wir sie aber dann mal haben, dann tut sie schon fast weh und wir müssen wieder daraus raus. Ich weiss nicht, ob ihr das kennt. Ich gehe gerne spazieren und meistens, nach einem so kleinen Moment vom Laufen kommt irgendjemand ein Bänkchen und dann versuche ich dort einfach ruhig zu werden. Wenn ich einen schönen Ausblick habe, tue ich den zuerst ein bisschen geniessen. Wenn es Menschen zu beobachten gibt, tue ich Menschen beobachten und dann merke wieder mit der Zeit und meine Gedanken, am Anfang kreist es wild und mit der Zeit wird es ruhig. Es setzt sich alles so ein bisschen. Und meistens komme ich dann auch führt mich das so ins Bett rein. Die Ruhe, die dann so aufkommt in mir hinein. Und das ist ein herrlicher Moment. Und dann bete ich und ich rede mit Gott. Ich danke ihm, ich lobe ihn. Dann habe ich noch ein Kistchen Anliegen, muss ich auch noch präsentieren. Und dann sage ich Amen. Und dann halte ich die Ruhe aber nur noch schwierig aus. Dann muss ich irgendwie aufstehen und weitergehen. Ich merke dann selber bei mir, das ist gar nicht einfach. Ich werde wieder unruhig. Geht euch das manchmal auch so? Dass wir Mühe haben, die Ruhe wirklich dann zu ertragen. Es gibt ja so das Zitat, es ist nie so laut in uns drinnen, wie dann, wenn wir still werden. Und mit uns, das ist manchmal wahr. Denn wenn wir wirklich versuchen, ganz still zu sein, ist es am lautesten. Dann machen irgendwie Spieler Gedanken verrückt. Und jedes kleinste Geräusch versucht einem abzulenken und aus dieser Ruhe rauszunehmen. Ja, und eben, wenn ich dort am Bänkchen bin und zu unruhig bin, gerade weiter will, eigentlich weiss ich das stumm. Jetzt bin ich einmal endlich angekommen. Meine Gedanken sind ruhig geworden. Jetzt könnte ich das wie noch geniessen. Es ist so wie, wenn ein Bergsteiger würde ganz mühsam, eine schwierige Route irgendwie auf einen Gipfel raufkommen. Und dann so mit den letzten Zügen kommt er oben an, dreht um und steigt gerade wieder ab. Und eigentlich wird man dem dann zurufen, hey, stopp! Bleib jetzt mal stehen, stand mal auf, schau mal das Panorama an. Da hast du dich aufgekämpft, da hast du dir jetzt verdient, dass du die Berge ein bisschen anschauen kannst. Und spür mal den Wind, wie der da oben kautet. Und juffle doch nicht gerade wieder. Manchmal sind wir vielleicht auch so ein bisschen im Leben. Wir sind oft unterwegs. Und wenn wir uns dann endlich mal aus dem Alltag rausreissen und zu uns vor Gottes Thron bewegen oder begehen, dann bleiben wir dort gar nicht so richtig. Oder vielleicht nur so lange wir etwas zu sagen haben. Und dann kann es ja weitergehen. Und wir wären aber willkommen dort. Einfach auch ein bisschen zum Sein. Einfach auch ein bisschen zum ruhig sein. Eben, und trotz dem Dilemma finde ich, wir sehnen uns schon nach echter Ruhe. Ruhe in denen, wo unsere Seele kann still werden, so muss ich sagen. Ruhe, wo wir einfach ganz können bei Gott sein können. Einfach bei ihm sein. Und nach dieser Ruhe gehen wir jetzt heute Morgen ein bisschen zusammen suchen. Und mit Ruhe, wenn man diese Ruhe sagt, ist auch noch so ein bisschen eine Sache. Es gibt, glaube ich, verschiedene Formen von Ruhe. Das müssen wir vielleicht auch noch rasch kurz sagen. Es gibt so wie verschiedene Quellen. Man könnte mit Ruhe einfach am Schweigen meinen. Das, was ich am Anfang hier kurz gemacht habe, geschwiegen. Das ist auch eine Form von Ruhe, aber die meine ich nicht. Es gibt noch so die Ruhe, die göttliche Ruhe, würde ich sagen, die uns innerlich ruhig machen kann. Und über die möchte ich heute Morgen reden. Die hat ganz eine andere Qualität, glaube ich. Und ich habe uns einen Bibeltext mitgebracht. Er steht in Matthäus 11, 25 bis 30. Ich weiss, es ist nicht ganz riesig, aber es ist mir wichtig, alles auf einer Folie heute Morgen. Und ich lese es ja vor. Danach sprach Jesus das folgende Gebet. O Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selber für so klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du es. Mein Vater hat mir Vollmacht über alles gegeben. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und jenen, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch und ich will euch lehren. Denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Das ist der Abschnitt, wo es heute Morgen darum geht. Und in diesem Bibeltext wird zuerst einmal aufgezeigt, bei wem wir die göttliche Ruhe finden können. Quasi hier am Anfang, im Vers 25. Jesus ruft zum Vater und preist ihn. Er dankt ihm, dass Gott etwas vor der Weisen und der Klugen verbergen tut. Und den einfachen Leuten tut es aber offenbaren, steht da. Jetzt können wir überlegen, was Jesus denn da damit meint. Es geht um Gottes Sohnschaft. Es geht darum, dass Jesus Gottes Sohn ist. Nicht jeder hat das damals erkennen können. Und ich würde sagen, nicht jeder kann es heute erkennen. Gott ist souverän. Und er ist vor allem auch souverän in der Auswahl von denen, die er seine Worte will offenbaren. Niemand kann aus eigener Anstrengung zu dieser Erkenntnis kommen. Da hilft auch alle Weisheit und alle Klugheit nicht. Was Gott nicht offenbaren will, das wird der Mensch nicht ergründen können. Den einfachen Leuten hat Gott aber die Offenbarung geschenkt. Im Text wird wörtlich, wenn man ganz wörtlich würde übersetzen, sogar stehen, den Unmündigen, denen, die sind wie die kleinen Kinder, den Unwissenden. Das ist gerade noch ein bisschen Zacken schärfer, als einfach die ein kindliches Gemüt haben. Und somit gesteht Jesus zwar seine Widersacher zu denen, die er hier redet, denen gesteht der Weisheit und Klugheit zu. Er sagt schon, ja, ihr seid gescheit und ihr seid auch weise. Doch an dem Punkt bringt ihnen das nichts. Aber die Personen, die von diesen Weisen und Klugen als unmündig und unwissend beschimpft werden, die sind auch dem Publikum, die hier zulassen, die bekommen Anteil an dieser Offenbarung Gottes, dass Jesus der Sohn von Gott ist. Und ich finde, das darf uns ein bisschen eine Warnung sein. Wir sollen uns nicht auf unsere vorhandene Weisheit und Klugheit einbilden. Es ist schön, dass wir die haben, aber einbilden sollen wir uns nicht. Wer meint, er wüsse alles oder er könne alles aus eigener Kraft ergründen, der lässt Gott dann auch in seinem Irrtum hocken. Und ich finde, da beweist Gott auch einen Preisen Humor. Im Vers 27 geht es so weiter. Mein Vater hat mir Vollmacht über alles gegeben. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und jenen, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Das ist wieder mal so ein super toller Satz, der so innen und innen wirkt. Aber wir schaffen das. Der Vater und der Sohn sind eine Einheit. Und nur der Vater kennt den Sohn und nur der Sohn kennt den Vater. Soweit ist alles klar. Und dann macht Jesus aber noch einen bedeutenden Zusatz. Und jenen, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Jesus erweitert die Einheit von Vater und Sohn hin zu Vater, Sohn und Jünger. Und das ist bedeutend. Nur dank dem persönlichen Engagement von Jesus haben wir Menschen überhaupt eine Chance, ein Teil von dieser göttlichen Einheit zu werden. Wenn Jesus das nicht machen würde, hätten wir das nicht. Okay, was hat das jetzt alles mit Ruhe zu tun? Jesus erklärt uns da in dem Text zuerst überhaupt mal, wer in den Genuss von dieser göttlichen Ruhe kann kommen. Das können nur Menschen, die sich mit ihrer Weisheit und ihrer Klugheit nicht selber im Weg stehen. Weil Gott schenkt die Erkenntnis, dass Jesus sein Sohn ist, nicht jedem. Nur wer die Erkenntnis hat, wird von Jesus aber überhaupt eingeladen, ein Teil von dieser Einheit von Vater und Sohn zu sein. Nur dann. Und dann finden wir eben Ruhe. Und somit hat das bereits viel mit dieser Ruhe zu tun. Wie sieht denn aber der Weg aus zu dieser Ruhe? Vers 28 steht da dazu. In Vers 28 steht dazu, also fängt an mit, kommt alle her zu mir. Und dann, 29 und 30 steht, nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen, denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Jesus hat also Vollmacht, Menschen einzuladen. Und wer den Ruf gehört, die Einladung empfängt von Jesus, der muss jetzt aber auch antworten. Er muss sogar auf Jesus zuzugehen. Und dann steht wirklich noch etwas Komisches da. Wir sollen ein Joch tragen. Hätte doch uns eigentlich ein bisschen empört sein. Jesus will uns unterjochen. Da machen wir aber nicht mit, oder? Der will uns unterwerfen, unterjochen, das geht doch nicht. In welchem Jahrhundert leben wir denn? Also er hat 2000 Jahre vor uns gelebt. Aber heute geht doch das nicht mehr. Ein Joch. Und wird mir das überhaupt stehen? Das ist nur ein Joch. Modisch gesehen absolut schlimm. Nein, wirklich, unterjochen, das geht doch nicht. Ich soll ein Joch tragen. Wir müssen zuerst schauen, zu wem Jesus denn da überhaupt redet. Seine Zuhörer sind Juden. Und einige davon sind Pharisäer. Und das sind so die geistliche Elite. Das sind die, die das Sagen hatten im Volk. Die haben regiert, die haben befohlen, die haben auch gesagt, was richtig und was falsch ist. Und Jesus hat jetzt gesagt, das Volk soll das Joch der Pharisäer ablegen. Und er hat Leute aufgefordert, sein Joch anzulegen. Wie kommt aber Jesus überhaupt darauf, dass das Volk das Joch der Pharisäer trägt? Irgendwie braucht es doch einen Beweis dafür. Er kann das nicht einfach so raushauen. Ein Beweis finden wir, wenn wir jetzt gerade weiterlesen würden. Gerade die nächste Geschichte, das ist dann Matthäus 12, fängt mit dieser Gegebenheit an, wo die Jünger von Jesus mit knurrendem Magen durch ein Kornfeld laufen und mit ihrer Hand so Ähren abreißen. Und dann, ja, essen sie, sie haben Hunger. So weit eigentlich nicht schlimm. Das Problem ist, die Pharisäer sehen das, dass das die Jünger machen. Und sie gehen zu Jesus zu, wahrscheinlich aufgebracht. Weil so etwas ist verboten am Sabbat. Die Jünger haben das am Sabbat gemacht. Wir müssen wissen, neben dem Gesetz, also der Tora, den 5 Bücher Mose, haben die Pharisäer noch auf eine grosse Sammlung an ursprünglich mündlichen Überlieferungen zurückgegriffen und haben die Überlieferungen im Gesetz gleichgestellt. Und manchmal haben sie die sogar übers Gesetz gestellt. Die sind natürlich zwischenzeitlich aufgeschrieben und man nennt die Mishnah. Und die Mishnah, die überlieferten Gesetze, die man dann über die Tora gestellt hat, die sind viel strenger. Die sind ganz schwer zu erfüllen gewesen fürs Volk. Und man könnte sagen, die sind ein unnötig schweres Joch gewesen für die Juden damals. Und Jesus kommt dann und sagt, mein Joch, oder denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Und weiter sagt er dann, denn ich bin demütig und freundlich. Und das ist ein riesen Unterschied. Die Leute haben das schnell begriffen damals. Wir haben ein schweres Joch von diesen Pharisäern, wo die Zusatzgesetze so in den Himmel lüpfen und uns so aufbürden. Und jetzt kommt Jesus und sagt, mein Joch ist leicht. Und ich bin demütig und freundlich. Und komme nicht gerade alles anprangern. Wie die Pharisäer. Das war wirklich ein grosser Kontrast. Aber man könnte sagen, okay, das war damals die Situation. Da hat zu diesen Juden geredet, das hat das schwere Joch gegeben und dann hat Jesus das leichte Joch gegeben. Gilt das denn für heute auch noch? Sollen wir das Joch von Jesus auch tragen? Ich glaube, wir tragen ja eh ein Joch. Eins haben wir eh auf uns. Entweder das Joch von dieser Welt, mit all diesen Regeln und Verhaltensregeln, die da gelten. Und somit kann man auch sagen, wir dürfen das vielleicht schwere Joch, vielleicht auch das Joch vom Gestresstsein, vom immer mehr müssen leisten, in immer kürzerer Zeit, dürfen wir ablegen und das Joch von Jesus anlegen, wo gut passt und leicht ist. Der Schweizer Theologe Adolf Schlatter, der hat dazu etwas Schönes geschrieben. Ich lese euch das auch gerne vor. Das Joch ist kein Marterinstrument. Es ermöglicht und erleichtert vielmehr dem Tier seinen nützlichen Dienst. Aber es lässt keinen Eigensinn zu. Wir müssen uns entschließen, den Willen Jesu zu tun, dann kommt Ruhe in unseren ganzen Lebenslauf. Und immer dann, wenn wir vielleicht das Joch von Jesus gerade als besonders störend und hinderlich und unbequem empfinden, ist vielleicht dann, wenn wir vor allem dann so wollen, wie wir wollen. Wenn wir in eine andere Richtung wollen, wenn wir hin und her wollen, wenn wir nicht mehr vielleicht dem Lauf wollen folgen, wo Jesus auch vorgesehen hat. Ich finde das eine wunderschöne Erklärung für das Joch. Und auch wie viel Ruhe das es bringen kann, wenn wir dann können den Dienst tun können, wo wir sollen und wo Jesus auch von uns möchte. Ich weiß nicht, ob ihr es vorhin gemerkt habt, ich habe den Vers 28 ausgelassen, aber zu dem kommen wir schon noch. Der kommt jetzt am Schluss. Ich glaube, das ist so der zentrale Vers von dem ganzen Abschnitt. Da steht, dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Das sind eigentlich alle, oder? Ich habe gerade das überlegt. Kommt alle her zu mir, die ihr entweder müde sind, schwere Lasten tragt. Das sind wir eigentlich alle. Das sind wirklich alle, glaube ich. Die da mit betroffen sind. Wir sind eingeladen, zu Jesus zu kommen. Was für eine gewaltige Zusage. Er will uns Ruhe schenken. In einer anderen Übersetzung steht, bei mir werdet ihr Ruhe finden, wenn wir denn dort sind. Und wenn Jesus da von Ruhe redet, dann meint er eine vollumfängliche Ruhe. Und nicht bloß einfach einen Moment ohne Lärm, einen Moment von der Stille. Sondern eine tiefe Ruhe. Er meint eine Ruhe, wo unsere Seele dabei ruhig werden kann. Eine Ruhe, wo wir uns geborgen fühlen können. Er meint eine tiefe Verbundenheit zwischen guten Freunden, wo ohne Wort sich bestens könnte verstehen. So eine Ruhe meint er. Er meint einen Ort, wo wir einfach uns selber sein dürfen. Es ist kein Verstellen mehr nötig. Wir könnten alle Anspannung rauslassen. Den Bauch nicht mehr länger einziehen. Alle Anspannung loslassen. Einfach sein, wie wir sind. So eine Ruhe. Total ruhig werden, total entspannt sein. Und die Ruhe bezieht sich aber nicht nur aufs Jetzt, sondern es ist auch noch eine endzeitliche Ruhe, die da gerade mit versprochen wird. Es geht nicht nur um ein sorgenfreies Leben im Jetzt. Es geht darum, dass die Ruhe wird andauernd sein, auch in der Ewigkeit. Es ist auch noch ein wunderbarer Ausblick. Doch jetzt leben wir, darum schauen wir einmal diesen Fall an. Wir haben immer wieder stürmische Zeiten in unserem Leben. Und wenn dann so richtig hohe Wellen kommen und wir so richtig durchgeschüttelt werden, dann ist eben auch die Ruhe da, die Jesus davor hat, die dann so wie ein sicherer Hafen kann für uns sein. Bei Jesus dürfen wir dann wieder zur Ruhe kommen. Und er macht, dass wir wieder heil werden, dort, wo wir quasi von den Stürmen etwas abgekriegt haben, von den Stürmen von diesem Leben. Dort, wo wir kraftlos geworden sind, können wir in dieser Ruhe auch wieder auftanken. Ich habe dann noch ein Bild mitgebracht. Schauen wir das zusammen doch mal ein bisschen an. Ich finde, es strahlt so viel Ruhe aus, das Bild. Es ist so ein Nebel, wo sich so am Anfang vom neuen Tag, würde ich sagen, so langsam über die Landschaft leitet. Und dann kommt Sonnenlicht, das rein scheint. Und der Nebel und das erste Sonnenlicht vom Tag, Das gibt so ein wunderschönes Licht. Es herrscht eine wunderbare Stimmung in dem Moment. Und der Nebel ist aber wahrscheinlich auch noch wie ein Schleier. Er dämpft auch Geräusche an dem Morgen. Es ist ein wunderbarer Ort, würde ich sagen, um Zeit mit seinem Vater zu verbringen. So wie es der kleine Bub hier macht. Klar, man könnte jetzt sagen, die tun ja etwas. Die tun Fische. Aber eigentlich geniesst der Bub doch einfach die Ruhe und die Nähe von seinem Vater. Mit niemand anderem muss er jetzt in dem Moment seinen Vater teilen. Und all die, die Vater sind, oder Mutter sind, das geht auch, die wissen, dass der Vater diesen Moment mit seinem Kind jetzt auch geniessen tut. Ich glaube, das ist für beide ganz ein spezieller Moment. Wortlos einfach zusammen sein. Nähe vom anderen spüren. Das ist wunderbar. Und genau das Angebot macht Jesus da in dem Vers 28. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Und es wird nachher, nach dem Abendmahl, in der Anbetungszeit, die Möglichkeit geben, sich beten zu lassen. Man kann sich einfach segnen lassen. Oder man kann ein bestimmtes Anliegen mitnehmen und dann mit jemandem zusammen dafür beten. Und ich habe mir gedacht, ich möchte euch wie Mut machen. Wenn euch der Vers 28 heute Morgen anspricht, dann könnt ihr doch nachher für die Ruhe beten gehen. Wenn du dich belastet, abkämpft und leer fühlst, wenn du dich nach dieser göttlichen Ruhe sehnst, ich kann das Bild noch einmal zeigen. Oder wenn es dir vielleicht so geht, dass du die Ruhe gar nicht kannst geniessen kannst, dass du Ruhe gar nicht aushaltest, dann wäre es vielleicht gut, einfach einmal das vor Gott zu bringen und ihn darum zu beten, dass er einem hilft, dass er einem Ruhe schenken tut oder helfen tut, Ruhe wieder können überhaupt zuzulassen im Leben. Und es ist wie bei Jesus. Die Einladung steht noch, dass man das Gebet nutzen kann, aber jeder selber muss aktiv werden. Und ich einfach noch sagen, man muss sich nicht genieren, man muss nicht denken, was denkt echt dieser? Dieser denkt hoffentlich Halleluja. Macht nicht den Fehler und denkt, das kann ich alleine nächste Woche. Das mache ich dann wahrscheinlich am Donnerstag, dann habe ich, glaube ich, einen Moment Ruhe. Es kann sein, dass es am Donnerstag nicht mehr aktuell ist. Oder dass dann die Ruhe nicht rum ist. Jetzt wäre ein guter Moment dafür. Nutzt die Gelegenheit, würde ich sagen. Mein Wunsch ist auf jeden Fall, dass alle wieder neue Sehnsucht ins Herz gelegt bekommen. Anteil an dieser göttlichen Ruhe wirklich zu haben. Jesus verspricht sie uns. Und wenn wir sie so gar nicht haben, dürfen wir zu Jesus und sagen, schau, du versprichst sie uns. Aber zuerst müssen wir wieder die Sehnsucht nach dieser Ruhe haben. Und das ist jetzt mein Wunsch mal für uns, dass wir die wieder haben. Es ist gut, wenn wir jeden Tag zu Jesus beten und ihm danken und unsere Anliegen ihm bringen. Doch wann hast du das letzte Mal beim Gebet, nachdem deine Worte fertig sind, einfach mal noch ein bisschen Ruhe genossen bei Jesus? Einfach mal noch ein bisschen ruhig sein. Eine Zeit lang wortlos noch bei Jesus sein. Ich könnte sagen, wann bist du das letzte Mal mit Jesus fischen? Einfach noch ein bisschen. Ich bete mit uns. Jesus, bitte leg du neu die Sehnsucht nach deiner Ruhe in unsere Herzen. Ich bitte dich, dass du den Wunsch in uns gross machst, bei dir zur Ruhe zu kommen. Ich glaube, die Welt beschleunigt und beschäftigt uns genug. Umso mehr ist es Vorrecht, dass wir dürfen zu dir, bei dir zur Ruhe kommen. Ich danke dir für deine Einladung an uns. Und ich hoffe, dass möglichst viele von uns die Einladung auch annehmen können. Hilf du uns, auf die Einladung zu reagieren, auf die Einladung zu antworten. Und dann heisst es auch, wir sollen zu dir kommen. Hilf du uns auch, uns auf den Weg zu dir zu machen, zu dieser Ruhe. Ich lobe und preise dich über allem, Jesus, du großen und gnädigen Gott. Amen.